Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder der Compliance- und Datensicherheitsplattform ProLiance, Alexander Ingelheim. Mein heutiger Gast, Alexander Ingelheim, ist Co-Founder und CEO von ProLiance. In Deutschland tritt das Unternehmen bislang unter der Marke datenschutzexperte.de auf. Im Gespräch habe ich dann erfahren, dass sich das allerdings in Zukunft ändern könnte, denn der Markt für Compliance, Datenschutz und Cybersecurity konsolidiert sich. Und dabei wird neben ein paar US-Giganten von Startups aus der Dachregion einiges erwartet. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie so eine Marktkonsolidierung aussehen könnte, was die NIS2-Richtlinie für den Markt bedeutet und wie es weitergeht. Außerdem habe ich eine neue Kennzahl kennengelernt. Alex hat mir erklärt, warum sein Team sich die Time to Audit ganz genau anschaut und welchen Einfluss das auf sein Business hat. Eine spannende Folge für alle, die sich für Datenschutz, Compliance und Zertifizierung interessieren, aber auch für die, die gerne über Marktdynamiken, Positionierung und Branding nachdenken. Viel Spaß also mit Alexander Ingelheim und mit mir, Janis Bandorski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Alex, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Ja, vielen Dank, hallo Janis, und ich freue mich, da zu sein.
Alex, du bist schon im 8. Jahr der Gründung von ProLiance und ihr beschäftigt euch, wie man es für eine ordentliche deutsche Firma erwartet, mit Regeln, mit Frameworks, mit Vorgaben. Ihr kümmert euch um Datenschutz und Compliance. Ist das richtig?
Ganz genau. Datenschutz und mittlerweile auch ganz viel Informationssicherheit, was eng mit dem Thema Datenschutz natürlich verknüpft ist.
Mein subjektives Bauchgefühl und ich glaube auch unterstützt von ordentlicher Datenlage sagt, dass die Deutschen darin ganz gut sind und dass gerade so ein neues Exzellenzcluster entsteht. Also wir sehen einige Firmen aus dem Bereich GDPR, Data Security, Data Infrastructure Reliance, Compliance. Hast du auch diese oder teilst du dieses Gefühl oder kannst du diese Daten bestätigen?
Ja, absolut. Ich glaube, das, was du gerade wieder gespiegelt hast, ist historisch sehr, sehr lang hier in Deutschland verwurzelt. Wir haben schon seit den 70er, 80er Jahren diesen Drang, gerade was so Daten und Datenschutz angeht, alles zu regulieren. Und das hat sich dann in den 2010er Jahren dann über die EU erstmal in Europa weiterentwickelt. Und jetzt durch das ganze Thema Digitalisierung und wie schützt man denn die Daten, ist plötzlich auch ein weltweites Thema mit dem Thema Informationssicherheit. Aber es ist definitiv den Ursprung in Deutschland und weshalb auch Deutschland der beste Markt, glaube ich, ist, hier was zu gründen, weil die Expertise da ist, weil die Sensibilität der Unternehmen da ist und da einfach ein guter Founding Ground für das Thema überhaupt existiert.
So geschehen 2000, wann war eure Gründung? 2018 oder 2017 habt ihr euch irgendwann damit auseinandergesetzt? Du warst erst Berater bei McKinsey, warst später dann noch auf Private Equity Seite beziehungsweise bei einem Investor, hast dann gesagt, jetzt möchte ich meinem Leben der Compliance und dem Datenschutz widmen. Erzähl mal, wie kam es dazu? Welche Opportunity hast du gesehen? Was macht ihr besser als andere? Aber wir fangen an mit der ersten Frage. Wie kam es dazu?
Ja, gute Frage. Ich habe schon, noch, wenn man noch ein bisschen weiter zurückspult, ich habe schon im Studium ein kleines Unternehmen gegründet mit einem Partner von Rocket Internet. Und da habe ich das erste Mal sozusagen gemerkt, so dass mir großen Spaß macht, Themen aufzubauen und zu entwickeln. Damals eine Plattform für Konferenzen. Und da habe ich immer gesagt, irgendwann später, wenn das Thema groß genug ist und wenn sozusagen auch alles andere passt, Gründerteam etc., mache ich nochmal was Großes in Anführungszeichen. Und weil das Thema hatte damals auch mit sehr unreifen, das war 2012, 2013, sowas sehr unreifen VC-Markt, war das auch noch nicht so, ja, natürlich kannst du aus der Uni heraus gründen und loslegen. Das heißt, genau was du gesagt hast, erstmal zu einer Beratung, ordentlich was lernen, bisschen was den CV pimpen und dann schon gesucht, während ich noch Berater war, so okay, was ist jetzt die Opportunity? Habe sie damals nicht so gefunden, das Setup, mit dem ich mich selbstständig machen möchte oder ein Unternehmen aufbauen möchte. Bin dann erstmal zum Investor gegangen, was auch eine steile Lernkurve war, weil man natürlich dann sehr viele Businesspläne, sehr viele Märkte sehr schnell verstehen muss. Mhm. Und dann kam das Thema über eine Freundin tatsächlich zu mir, Datenschutz. Ich sag, kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Aber sie wusste natürlich, in der Vergangenheit habe ich mich sehr intensiv mit Märkten beschäftigt und Gründung. Und hat dann gesagt, schau mal, schau dir aber die Opportunity an, die es da gibt, die ist gigantisch. Das ist auch ein, sag ich mal, ein gutes Thema, weil das die Wirtschaft voranbringt und ja irgendwie Datenschutz auch was sehr Positives ist für uns alle. Und bei zweimal Nachdenken habe ich gesagt, ja, okay, das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit mal zu beschäftigen. Und wenn man sich dann so viel mit Märkten und Businessmodellen beschäftigt, merkt man dann auch nach sehr kurzer Zeit, okay, Nummer eins, Thema ist gigantisch, weil das alle Unternehmen betrifft. Und Nummer zwei, ist es etwas, wo du denkst, dass du der Menschheit was Gutes tun? Ich bin da auch so überzeugt, du kannst nur für was arbeiten, wo du auch wirklich das Gefühl hast, das bringt die Menschheit irgendwie ein bisschen voran. Ja, du tust was Gutes, weil du den Unternehmen wirklich hilfst, Komplexität zu handeln. Und B, wenn die es schaffen, diese Komplexität zu handeln und Datenschutz ordentlich umzusetzen, dann hast du automatisch auch der Menschen was Gutes getan, weil die Daten dann tatsächlich auch einen besseren Schutz haben. Also insofern.
Okay, du hast da einen Angle gefunden, wo du auch einen Purpose drin siehst und hast eine große Marktopportunität gesehen, hast gesagt, Timing ist okay, da ist ein großer Markt, ich kann mich irgendwie damit identifizieren, dass ich da was Sinnvolles mache. Also let's go. Welche Lösung habt ihr denn dann konkret angeboten? Also welches Problem habt ihr für welche Kundengruppe gelöst?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir sind damals etwas noch wir reingestartet. ProLiance steht auch für Professional Compliance. Das heißt, das ist eigentlich so die große Vision, die wir so damals schon langfristig vorhergesehen haben. Aber erster großer Use Case war eben das Thema Datenschutz, was ein extrem verkrusteter Oldschool Pen and Paper Markt war. Viele tausende kleine Berater, die rumgelaufen sind und ihre Beratung verkauft haben, sehr, sehr intransparent, was man für Leistungen kriegt, sehr intransparent, was das Thema kostet, sehr intransparent, wo man steht, also ob das jetzt ein guter Job war oder nicht. Also eigentlich ein idealer Case für eine SaaS-Firma. Und wir haben gesagt, wir fangen an, dort eine Struktur reinzubringen für den Kunden. Das heißt, einen ganz klaren Ablaufplan.
Welche Art von Kunden wolltet ihr bedienen zu dem Zeitpunkt?
Ganz am Anfang, insbesondere so wie man so in der Founding Bubble anfängt, ging es mit Startups tatsächlich los, um das mal zu testen. Ist das ein Thema für euch? Aber dann auch ganz schnell haben wir gemerkt, dass es gerade den Mittelstand extrem beschäftigt, weil da noch weniger sozusagen Digitalexpertise vorhanden ist. Und das heißt, wir sind dann von den ersten, ich glaube, die ersten 10 Kunden waren alles so in der Tech-Bubble. Da sind wir dann aber sehr schnell auf eher, also Lanes and Planes beispielsweise war einer unserer ersten Kunden und sind dann aber sehr schnell auf das Thema Mittelstand gegangen, also kleinerer Mittelstand, alles was so, ich sag mal so 10 bis 30, 40 Mitarbeiter hat, das war so unser erste Nische, in der wir gegangen sind und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt.
Ist es das heute noch oder wie sieht euer ICP heute aus?
Da kommen wir, glaube ich, heute auch noch zu sprechen. Das hat sich dann geändert.
Also du hast ja schon gesagt, ihr habt angefangen in der Tech-Bubble, dann habt ihr auf, also man kann ja fast nicht mehr Small und Medium Businesses sagen, sondern ihr habt mit Small, klein bis untere Grenze Mittelstand angefangen. Und wo stehen wir heute?
Genau, und heute hat sich das tatsächlich sehr weiterentwickelt, dass wir jetzt eher sagen, unser ICP-Core sind Unternehmen irgendwo mit Mitarbeitern zwischen 50 und 500 Mitarbeitern, weil da unsere Lösung einfach den meisten Value kreiert, weil wir da sehen, dass die Adoption Rates am höchsten sind und die am Ende die Kunden am glücklichsten sind für das, was sie bezahlen.
Okay, wenn du jetzt sagst, die Kunden sind da glücklicher und die Adoption Rates sind höher, was sind die konkreten KPIs, die ihr euch im Founder-Team angeschaut habt, um zu sehen, der alte ICP vielleicht ganz initial die anderen Startups und Scale-Ups und dann der kleine oder untere Bereich des Mittelstandes sind nicht mehr das ideale ICP. Welche Zahl hast du dir da angeguckt, um das zu merken? War das Churn, war das Satisfaction Rate oder was konkret bei der Adoption? Kannst du das ein bisschen operationalisieren?
Ja, kann ich. Vor allem, weil wir gerade in diesem ganzen ICP-Weiterentwicklung nochmal die Daten zu unserem Customer Health Score angepasst haben und da genau solche Metrics reinfließen. Also es gibt eigentlich drei wesentliche Kriterien. Das eine ist das Thema Churn, wie du es genannt hast. Natürlich merken wir, wenn ein Kunde nicht lange da ist oder schnell sagt, boah, nee, ist es eigentlich irgendwie nicht, dann nicht so ein guter ICP-Fit am Anfang. Das zweite, das musste ich aber sagen, hatten wir eigentlich immer oder haben wir immer gut im Griff gehabt. Das zweite Thema ist das Thema sozusagen Start, bis du ein Assessment hingekriegt hast, weil dann hast du sozusagen erstmal 80% der Reise schon mal erledigt, weil du in unserer Software dann auch einen wirklich einen guten Überblick hast, wo du gerade stehst im Bereich Datenschutz oder jetzt auch
im Informations- Es gibt ja diese Anekdote von Facebook oder Instagram war es, glaube ich, wenn jemand sich mit neuen Freunden verbunden hat und regelmäßig deren Feed durchguckt, dann ist der User erstmal hooked sozusagen und sieht wirklich einen, nennen wir es mal, Mehrwert aus der Social Media Plattform. Bei euch hast du jetzt gesagt, dieser richtig große Mehrwert entsteht, wenn die Leute einmal das initiale oder wenn die Company einmal das initiale Assessment durchlaufen hat. Ja? Das heißt, euer initiales Customer Success Team arbeitet komplett darauf hin, um dieses Assessment durchzuführen mit den Kunden oder ist das im Self-Service oder wie stellt ihr sicher, dass das Assessment dann auch wirklich durchlaufen wird?
Genau, das ist so der Anfang, was für den Kunden auch psychologisch am wichtigsten, dieses Assessment wirklich zu laufen zu haben, Transparenz zu bekommen, wo man dann wirklich steht und was es noch zu tun gibt und dann auch natürlich eine Priorisierung zu haben von den wichtigsten Themen, die man noch in den Griff kriegen muss, um beispielsweise Frameworks wie GDPR oder auch ISO 27001 einfach abhaken zu können. Und da ist einfach der intern Audit die entscheidende Metric. Wir stellen dem Kunden am Anfang sehr viel Unterstützung zur Verfügung durch das Customer Success Team, die sozusagen die Adoption fördern, am Anfang zu starten und es zu machen und sich da mal hinzusetzen, weil darum geht es am Anfang, erstmal das System zu füttern, dass wir dann normalerweise nach spätestens 3 Monaten dem Kunden sagen, hey, dann setzen wir uns nochmal mit einem Experten von uns hin, um einmal zu schauen, was wir jetzt über euch wissen, wo ihr gerade im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit steht. Und diese Phase ist für den Kunden immer am zentralsten, weil danach sagt der Kunde, okay, das war jetzt echt leicht und leichter, als ich es mir vorgestellt habe, weil das Thema für mich so ungreifbar ist und ging jetzt auch schneller, als ich gedacht habe, weil ich eigentlich dachte, das ist wird hier ein ewiger Prozess, weil ich das jetzt schon 5 Jahre irgendwie nicht gemacht habe. Und das
okay, erste zentrale KPI, die du jetzt erwähnt hast, ist Time to Audit. 90 Tage ist eure Benchmark. Darauf baut ihr euer Customer Success auch auf, dass in 90 Tagen wirklich der Kunde das Assessment gemacht hat. Und dann habe ich jetzt rausgehört, gibt es nicht nur eine Software-Komponente, sondern auch eine Beratungskomponente, wo euer Customer Success Team sich nochmal das Assessment mit dem Kunden zusammen anschaut und basierend darauf dann einen Maßnahmenplan entwickelt, wo der Schuh am meisten drückt und wo gehandelt werden muss. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Also das ist das Erfolgsmodell, den Kunden, wo wir gesehen haben, gerade bei den kleineren Unternehmen, Plattform-only funktioniert nicht. Und das haben wir schon sehr ganz am Anfang gemerkt, sondern die Kunden möchten auch einfach diese Begleitung haben. Und die haben wir dann sozusagen sehr, sehr stark auch in die Leistung einfach integriert, dass der Kunde das Gefühl hat, okay, da meldet sich mein Kundenberater, meine Kundenberaterin, sagt mir, hey, du musst das und das noch machen, kann ich dir da irgendwie helfen? Und das gibt dem Kunden ein gutes Gefühl, dass er begleitet ist, an die Hand genommen wird und am Ende auch dann irgendwie so eine Art Verbindlichkeit ist bei so einem, keiner macht jetzt Datenschutz, weil er sagt, boah, ich habe da jetzt einfach mal Bock drauf, sondern ich will es halt irgendwie erledigt haben. Und solange dieses schlechte Gewissen einen plagt, bist du da nicht glücklich. Deswegen wissen wir einfach psychologisch, das ist der Punkt, wo man sich nochmal hinsetzt mit jemandem und dann gibt man da auch mehr Gas, da irgendwie seine Assessments durchzupeitschen.
Okay, dann lassen wir drüber sprechen, wie ihr das in eurem Pricing abbildet, beziehungsweise wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Erhebt ihr eine SaaS-Fee? Wenn ja, auf welcher Basis rechnet ihr ab? Und erhebt ihr auch eine zusätzliche Service-Fee für diese Beratungsgespräche?
Ja, also wir haben tatsächlich, wir haben ein SaaS-Fee-Modell, das beides inkludiert. Also entweder machst du nur sozusagen die Software, dann sind die Rates niedriger, weil du hast dann intern jemanden, der das Thema so gut managt oder sogar dafür eingestellt ist, beispielsweise ein
interner Datenschutzbeauftragter.
Genau, interner Datenschutzbeauftragter.
Hast ja, wenn wir eine Minute zurückspielen, hast du gesagt, Platform only funktioniert nicht. Da setzt du jetzt den Disclaimer rein, es sei denn, es gibt eine Fulltime-Person, die Ownership dafür übernimmt intern, dann kannst du Platform only machen.
Ganz genau.
Ja, okay.
Was wir aber immer sehen oder oft sehen, es kommen dann interne Datenschutzbeauftragten, die wollen dann die Software sehen und dann merkst du aber sehr schnell, das ist dann nur mit dem, weiß nicht, mit 10% oder so interner Datenschutzbeauftragter und das letzte Mal hat man da was gemacht vor ein paar Jahren oder so. Das heißt, wir empfehlen dann vielen Kunden einfach auch den Switch zu sagen, hey, ist doch super, wenn du dich mit dem Thema identifizieren kannst und das intern machst, aber lager das Thema doch sozusagen gefühlt ein bisschen mehr aus zu uns. Du bist dann sozusagen unser interner Ansprechstelle und Koordinator und sozusagen eher Datenschutzmanager als wirklich so der interne Datenschutzbeauftragte, weil das Thema ist dann doch teilweise größer, als man denkt. Das heißt, ja, dieses Modell gibt's, dass du einfach nur Plattform nutzt. Das sind dann insbesondere größere Unternehmen, wo dann wirklich eine fully dedicated Stelle geschaffen wurde, die das Thema...
Ab welcher Unternehmensgröße macht es Sinn, eine Fulltime-Rolle dafür einzusetzen oder was beobachtet ihr da?
Also wir sehen, dass Unternehmen, ich würde mal sagen, so ab so 100 Mitarbeiter, teilweise auch schon drunter, wenn es so um Verbundstrukturen geht, wo es dann viel um Data-Sharing geht, oder auch internationale Strukturen geht, da muss man sich dann einfach auskennen, weil dann wird es dann tatsächlich dann teilweise etwas tricky. Aber so 100.
Das heißt aber ganz grob Größe. Gesprochen für mich, bis 100 Mitarbeitende bietet ihr die Software inklusive eines Datenschutzbeauftragten as a Service an und übernehmt da die Verantwortung und dementsprechend wahrscheinlich auch ein paar Risiken. Und ab 100 Mitarbeiter stellt ihr euren Kunden dann frei, interne Datenschutzbeauftragte zu haben und den Platform-Only-Approach zu nutzen. Habe ich das grob so richtig verstanden?
Ja, ich denke, das ist so eine ganz gute Unterscheidung. Wobei, wie gesagt, wir auch bei Unternehmen bei über 100 ganz genau mal hinhören, was sie dann wirklich dann machen, wie viel Zeit sie allocaten können, wie sie ausgebildet sind, um dann das richtige Modell zu finden. Also ich würde sagen, ab dann beschäftigen wir uns dann wirklich damit, sind dann aber immer noch sehr vorsichtig oder sehr ehrlich zu dem Kunden und sagen, hey, es macht vielleicht auch für dich mehr Sinn, das Thema auszulagern. Aber ab 100 ist es dann erst realistisch, würde ich sagen, tatsächlich.
Okay, verstanden. Und was kostet das dann? Wie rechnet ihr ab? Ist das Seed-based oder Volume-based oder gibt es da noch ein Risiko-Assessment?
Es ist tatsächlich sehr schwierig für den Kunden zu umfassendes Thema. Wir haben da am Anfang verschiedenste Modelle getestet, wie viele Prozesse hast du im Unternehmen, wie viele Anfragen stellst du etc. Das hat alles
das nicht greifbar
für den Kunden eben, das weiß keiner. Und deswegen sind wir einfach auf den klassischen Seed-Based gegangen und haben, aber es sind nicht Seed-Based, sondern eher so auf Mitarbeiteranzahl vom Unternehmen insgesamt. Ja. jeder Mitarbeiter kriegt dann auch eine Schulung, was verpflichtend ist in dem Bereich. Das heißt, für den Kunden ist dann auch direkt der Mehrwert damit verknüpft und das ist intuitiv, der Mehrwert ist damit verbunden. Insofern ist das die Metrics, die sich jetzt bewährt hat. Und on top kannst du dann verschiedene Features dazu buchen, die das Leben dann einfacher machen oder die Strukturen noch besser abbilden. Beispielsweise kannst du dann mehr User in die Plattform bringen. Beispielsweise, wenn du nicht mehr nur einen HR-Leiter hast, sondern oder Leiterin, sondern da vielleicht noch jemanden fürs Recruiting separat hast, dann kannst du die auch noch mit einladen, dass du die Assessments dann für den HR-Bereich aufteilst. Also insofern fängt das erst mal bei der Mitarbeiteranzahl an und dann schauen wir noch, welche Features für den Kunden Sinn machen, wo man vielleicht noch investiert.
Und was kostet mich das dann in Summe bei einer Firma mit 10 Leuten oder 100 Leuten?
Also ich würde sagen, so bei einer Firma mit 10 Leuten sind wir so bei etwa, ohne jetzt irgendwie in Großberatung oder so inkludiert, sind wir so bei etwa 175 Euro pro Monat, so als Flat-Fee. Und dann bei einer Firma mit 100 Mitarbeitenden sind wir dann schon eher so bei 300 bis 400 Euro pro Monat. Wobei dann ist dann auch schon so eine kleine Beratungs-Flatrate inkludiert, weil da passiert einfach ständig was. Neue Software wird eingeführt, Datenschutzpanne hier, Betroffenenanfrage dort. Also da ist dann schon viel Unterstützung angesagt.
Okay, gut. Und dann geht ihr hoch bis 500 und wahrscheinlich habt ihr dann so eine degressive Kostenprogression, wo es dann irgendwie ein bisschen pro Mitarbeiter wird es ein bisschen günstiger, aber das Package wird für größere Firmen in Summe ein klein bisschen teurer, nehme ich an.
Ganz genau, also das wird teurer, aber wie du sagst, nicht mehr so linear. Ja. Und dann geht es dann auch, wir haben sehr viele Verbundunternehmen, Holdingstrukturen etc. Buy and Build ist jetzt irgendwie mega im Hype. Das total, heißt, da kommt auch sehr, sehr viel auf zu uns. Und da haben wir dann natürlich auch Modelle, solche Modelle dann auch gut abbilden können, die, wo du sagst, hey, wir haben hier noch eine Gesellschaft gekauft, weiß nicht, 50, 60 Mitarbeiter und haben dort dann auch Modelle, die solche Modelle gut abdecken.
Okay, total fair. Ich erinnere mich total gut, es war, glaube ich, 2014, 2015, als DSGVO dann eingeführt wurde und als es ernst wurde, ich saß genau im Stuhl eines deiner potenziellen Kunden, habe mich gefragt, wie machen wir das jetzt eigentlich? Bilden wir intern jemanden aus? Nehmen wir einen externen Dienstleister und so weiter? Habe auch wahrgenommen, dass da wahnsinnig viele Unternehmen entstanden sind, die damit auf eine neue Art und Weise umgehen. Es ist ein großer Markt. Du bist nicht der Einzige, der diese Opportunity gesehen hat. Inzwischen ist der Markt relativ crowded und gerade in Deutschland gibt es ein paar Anbieter, die das, glaube ich, echt gut machen und innovativ machen. Wie differenziert ihr euch da und wie ist dein Blick auf die Startup-Landschaft auch, die sich dem Thema gewidmet hat?
Ja, gute Frage. Und ich glaube, das gibt das Bild auch sehr gut wieder. Also da sind in den Jahren sozusagen DSGVO live ging 25.05.2018 und dann hat es so 2-3 Jahre gedauert, bis sich da die größten heute noch existierenden Unternehmen in dem Bereich gebildet haben. Die Differenzierung, wir waren die First Mover, die mit diesem ganz klassischen Tier-Based Pricing an den Markt gegangen sind, mit dem Software-Modell waren wir die Ersten, dass der Kunde auch was zum in der Hand hat und selber was machen muss und damit auch die Preise irgendwie darstellbar waren. Also da waren wir die Ersten. Das heißt, am Anfang war die
Differenzierung. Ihr wart First Mover, aber aus heutiger Kundensicht, das interessiert mich nicht mehr und da gibt es jetzt ein paar Anbieter, die haben einen ähnlichen Approach gewählt. Und der Markt wird ja oder war eine Zeit lang auch relativ crowded. Das ist, glaube ich, immer noch relativ crowded. Wie stecht ihr da hervor?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Der Markt hat sich insbesondere jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal radikal geändert, würde ich sagen. Es sind nicht mehr so die usual suspects, die wir viel sehen, sondern es ist jetzt durch die wirtschaftliche Krise ist es ein Preiskampf geworden und da sind viele neue Anbieter an den Markt gegangen, die uns damals recht starke preis-leistungs-anbietenden Anbieter uns weit unterbieten, also teilweise mit 50% oder sowas in die Pitches gehen. Und für ein kleines Unternehmen, die das Thema irgendwie so halb lösen wollen, ist das dann natürlich schon sehr verlockend. Ob sie dann das lange jetzt hält, werden wir dann sehen, weil das jetzt erst die letzten 2 Jahre so richtig aufgekommen ist. Das heißt, unsere Differenzierung hat sich dann nochmal stark gewandelt. Wir haben ganz klar gesagt, wir gehen nicht in diese Preiskämpfe mit, sondern wir wachsen weiterhin effizient und stellen unsere echten USPs, die wir mittlerweile einfach haben und die jetzt noch ausgeprägter sind, das ist als vielleicht noch vor 4-5 Jahren, mit der besten Softwarelösung, die es da draußen gibt, um genau diese KPI, Time to Audit oder Time to Assessment, schnell hinzukriegen. Also das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Themen. Das zweite ist dann auch einfach die Expertise, die wir bieten können über diese mehr als 2500 Kunden, die wir haben. Da gibt es jetzt nicht so viele Anbieter in dem Markt, sondern man geht dann halt schon raus in eine Unsicherheit, wenn man irgendwie den Billigheimer, der für, weiß nicht, 99 € das Ding anbietet, was man dann wirklich kriegt und wie stabil das dann dich über die Zeit hält. Und das Dritte ist tatsächlich natürlich auch das interne Team, die mit einer extremen, mit einer wirklich so T-Shape-Expertise aufgestellt sind, wo wir jedes Thema, was die letzten Jahre unsere Kunden beschäftigt haben, einen Experten einfach an die Hand geben können. Gerade natürlich das Thema KI, das ist jetzt kein einfaches Thema, gerade aus Compliance-Sicht. Und das da einen echten Experten an die Hand geben zu können, das kann nicht jeder, das kann nicht jeder ausbilden, das kann nicht jeder, es gibt nicht so viel Expertise da draußen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Thema, auch neue Themen vernünftig abdecken zu können. Das schaffst du mit 99 € im Monat, schaffst es definitiv nicht.
Das heißt, wenn wir mal einen Blick 5 Jahre in die Zukunft wagen, du sagst voraus, dass es ein bisschen Konsolidierung geben wird und dass vielleicht auch der ein oder andere Anbieter vom Markt verschwinden wird wieder? Hör ich das richtig
definitiv
raus?
Definitiv. Okay. Also es ist sehr viel Bewegung im Markt, was
Wie
wir so sehen.
Wie euch davor? Bildet ihr schon so eine War Chest, um dann bereit zu sein, wenn es Unternehmen gibt, die in eine Position kommen, wo sie vielleicht einen stärkeren Partner brauchen? Oder schielt ihr eher nach oben, dass ihr sagt, irgendeiner von den großen US-Playern braucht vielleicht einen Zukauf und macht euch dafür ready? Oder wie positioniert ihr euch strategisch in diesem Umfeld?
Ja, ist eine gute Frage. Wie positioniert ihr sich in so einem Umfeld? Ich glaube, so aus beiden Richtungen gibt es auf jeden Fall gute Anknüpfpunkte und auf beiden Seiten haben wir schon Gespräche geführt, um das einfach mal zu verstehen, wie wir uns da aufstellen. Also wir sehen uns einfach durch unsere in dieser Nische relative Größe schon als etablierten Player, der plattformtauglich ist, also wo so ein Natural Aggregator-Potenzial vorhanden ist, oder auch Richtung der amerikanischen Plattform als starkes deutsches oder europäisches Plattform oder Engel. Aber wo wir uns jetzt einfach klar gerade entschieden haben, wir möchten die neue Generation dieser Anbieter voll mitgehen. Das heißt, Informationssicherheit ist mindestens genauso ein großes Thema wie das Thema Datenschutz. Und das heißt, wir haben uns jetzt erstmal unsere War Chest so aufgestellt, dass wir dieses Thema sehr stark investieren, sehr, sehr stark.
Wollt ihr das organisch oder anorganisch machen?
Das haben wir bisher, wir sind seit, das und das ist wahrscheinlich jetzt in diesem relativ wilden Markt aktuell unser großer Vorteil. Wir haben schon vor über 2 Jahren auf Profitabilität umgestellt. Das heißt, wir haben eine War Chest und können da sehr viel aus dem Cashflow investieren. Wir haben aber auch sehr starke Partner im Hintergrund, die, wenn wir andere Dinge jetzt irgendwie ausprobieren möchten, uns da unterstützen können. Also insofern haben wir da eine gute finanzielle Aufstellung. Und das Thema Informationssicherheit, das wird mit der NIS2-Richtlinie jetzt die nächsten Monate anfangen. Das heißt, ja,
jetzt nimmst du meine nächste Frage schon ein bisschen vorweg, denn einerseits ist natürlich Compliance, Informationssicherheit total wichtig. Andererseits spielt auch das Thema Zertifizierung. Du hast vorhin schon ISO angesprochen, jetzt hast du NIS2 angesprochen. Da gibt es ja auch Spezialanbieter, die auf dem Weg zur Zertifizierung begleiten. Werden diese zwei Märkte stärker miteinander verschmelzen, als wir es bisher sehen? Oder sind das eigentlich separate Felder, die auch separat bespielt werden müssen? Oder bietet ihr heute schon Zertifizierungen auch an?
Ja, also die Zertifizierung selbst bieten wir nicht an. Wir haben da unsere Partner. Aber das Zentrale, den Weg dahin, das ist das Zentrale, das bieten wir eben an, dass Kunden ready gemacht werden für eine ISO 27001 Zertifizierung oder ein NIS2-Check durch beispielsweise den Kunden. Das ist der Weg, den wir anbieten, weil wenn man den Bock zum Gärtner macht, das ist dann auch nicht so das Wahre. Das heißt, wir versuchen da sozusagen die beste Plattform zu sein, um dich schnell zu diesen Zertifizierungen zu bringen.
Okay. Und ist das auch etwas, was ihr neu hinzugenommen habt? Oder war euch von Anfang an seit der Gründung eigentlich klar, dass da die Reise hingehen wird? Oder war das auch eine strategische Repositionierung, die ihr da durchlaufen habt?
Ja, also so in der DNA war immer die Offenheit, dass wir auch weitere Themen angehen, deswegen auch ProLiance, Professional Compliance. Allerdings ist unsere bekannteste Brand in dieser Nische ist datenschutzexperte.de. Das heißt, es sagt schon, wir sind da sehr lange dieses Datenschutzthema, pure Datenschutzthema haben wir gemacht. Aber das Thema auch andere Regulierungen anzuschauen. Also wir haben uns kommen neue Regulierungen sozusagen in den Markt, ob Lieferkettengesetz, ob ESG, ob Nachhaltigkeit, ob Geldwäsche, ob Geheimnisschutz. Also da gibt es so viel, was auf die Unternehmen zukommt, dass man sich da schon echt fokussieren muss, um nicht irgendwie alles zu machen, weil alles zu machen, dann verzettelt man sich, dann sind die Buying Center in den Unternehmen nicht genau die gleichen und dann funktioniert das nicht. Insofern haben wir sehr lange das Thema Datennutz gemacht, haben uns dann weiterentwickelt mit dem Thema Hinweisgeberschutz, weil wir gemerkt haben, das ist genau das, was die Kunden von uns erwarten.
Hinweisgeberschutz heißt sowas wie ein Whistleblowing-Programm, wo ein Mitarbeiter oder auch ein Kunde, wenn er merkt, irgendwas stinkt oder geht jemand nicht ordentlich mit Daten um, dann kann das anonymisiert reported werden.
Ganz genau. Das kam, wann war das, 2023, haben wir das auf den Markt gebracht. Es hat super funktioniert, insbesondere auch jetzt beim Upselling einfach unserer bestehenden Kunden. Dann haben wir uns gefragt, okay, what's next? Und das war dann auch 2023, wo wir gesagt haben, so, das ist, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln, dann ist es das Thema Informationssicherheit, weil auch das wiederum die Kunden, die wollen nicht für jede Regulierung eine neue Lösung einführen, sondern die wollen halt eine, die mitwächst mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Anforderungen. Und meistens sind sogar die Leute, die dann am Ende sozusagen die Power-User auf der anderen Seite, sind dann dieselben, weil die sagen, hey, ich habe hier halt das ganze Thema Cyber-Security oder wie auch immer man die das betiteln, habe ich unter mir und dazu zählt in der Regel eben historisch die DSGVO und jetzt eben auch Regulierungen und Zertifizierungen wie NIS2 oder ISMS und das ist sozusagen natural game, da reinzuwachsen, weil alles sehr durchlässig ist. Du kannst mit ein paar Klicks bei uns sozusagen das eine ready machen für den Weg zu einem ISMS, am Informationssicherheitsmanagement. Das heißt, je leichter du diesen Swift hinkriegst, desto besser. Und alles, was dahinter kommt, ist aber Heavy Lifting. Also du musst den Go-to-Market neu aufbauen, du musst deine Produktentwicklung dahingehend verändern. Also da kommt schon ein bisschen was dazu.
Und mit die Marke, die ihr im Markt verwendet, heißt datenschutzexperte.de immer noch überwiegend oder seid ihr auch unter der Brand ProLiance am Markt aktiv?
Wir sind tatsächlich hauptsächlich mit Datenschutzexperte im Markt unterwegs.
Das klingt dann so, als wäre der größte Markt auch Deutschland oder zumindest die deutschsprachigen Länder.
Ja, absolut. Also wir sind noch sehr stark auf den Dachmarkt fokussiert. Aber als sneaky Preview, jetzt im zweiten Halbjahr gibt es ein großes Rebranding. Wir gehen voll auf die Brand ProLiance, wo wir auch jetzt schon in den vergangenen Monaten sehr stark in die Sichtbarkeit investiert haben. Und das heißt, Datenschutzexperte wird dann nicht verschwinden, aber tatsächlich unter die ProLiance mehr rutschen.
Macht den Phase-Out und ProLiance dann auch unter dem Gesichtspunkt, irgendwann noch besser internationalisieren zu können unter dem neuen Markendach?
Das auch, da wir einfach durch den Kundenshift, den wir jetzt mitgemacht haben, zu größeren Kunden, dann ist das internationale Thema sowieso durch die Kunden mitgekommen. Hey, wir haben hier eine spanische Tochtergesellschaft, hey, wir haben das. Das heißt, wir waren auch mit größeren Kunden immer mehr gezwungen, das darzustellen. Insofern, das kann eine Option sein in der Zukunft, wobei wir auch mit NIS 2 jetzt in Deutschland so einen gigantischen Markt haben, dass das auf jeden Fall unser Fokus erstmal sein wird. Aber wir dann opportunistisch natürlich mit den Kunden auch in andere Märkte reingehen werden.
Ja, finde ich ganz spannend. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Tatsächlich eine der am besten besuchten Masterclasses letztes Jahr auf dem Artist Summit war ein Vortrag von Brave New Brands, die gerade über die richtige Markenpositionierung im Kontext von Go-to-Market-Launches, aber auch im Sinne von Repositioning und einem konsistenten Brand-Storytelling, was ihr, glaube ich, euch auch auf die Fahne geschrieben habt, dass ihr mit sehr viel Education in den Markt geht. Also war eine der am meisten besuchten Masterclasses. Warst du zufällig da?
Leider nicht, aber ich habe davon gehört, dass das genau, also wir haben es jetzt auch nochmal angehört jetzt für dieses Rebranding, wie man das gut macht, also ja.
Ja, wünsche ich viel Erfolg, dass ihr da alle Hebel zieht. Man sieht auf LinkedIn, habt ihr ja, glaube ich, auch eine sehr bewusste strategische Entscheidung getroffen, dass du und auch deine Co-Founder zu dem Thema als Experten wahrgenommen werden wolltet und auch relativ up-to-date Content immer teilt, wenn was Neues aus Brüssel kommt, wenn es irgendwo ein Leak gibt, wenn sich an der Gesetzgebung was ändert hat. Könnt ihr das irgendwie messen, ob das was bringt und eure Wahrnehmung als Experten auf dem Thema dann auch in Business konvertiert?
Ja, das hat immer natürlich so den Nachteil, wenn man so top of funnel geht, dass das schwieriger messbar ist. Und das geht uns leider nicht anders. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir das verstanden, dass es was bringt und dass sich gerade wenn man sozusagen im Lower Funnel jetzt mit Hardcore Performance Marketing einfach sieht, dass da kein Blumentopf zu gewinnen ist, aktuell sowieso nicht, und man sich dann strategisch irgendwie schaut, in welche Kanäle gehen wir rein, dann ist das Thema Brand Building A und O, und Brand Building im Sinne von personifizierter Brandbuilding, das habe ich jetzt gelernt, ist da kann da das Effektivste sein, also Gesichter zu zeigen etc. Und das Lustige ist, wir sehen natürlich in Impressions und so schon, was das alles bringt und wer das so folgt. Also da haben wir schon gutes Framework aufgebaut. Vor allem aber, was mich dann immer wieder freut, wenn du auf irgendwelchen Summits bist oder irgendwie auf einer Konferenz und Leute dann irgendwie zu dir kommen und sagen, hey, ich habe gesehen, du warst da im Podcast oder ich habe das und das mal weitergeleitet von deinem Profil. Du bist ja so aktiv auf LinkedIn und so. Da merkt man, okay, das kommt bei den Leuten an, die man möchte. Und wenn ich jetzt auf die ICPs oder Persona schaue, die dann auf meinen LinkedIn-Profilen beispielsweise sind, dann muss ich sagen, da sind dann genau die Richtigen auch unterwegs.
Perfekt, gut, Gutes zu hören. Dann würde ich jetzt gerne noch einmal einen Schritt zurück machen, denn wir haben ein bisschen die Reise beschrieben, wo ihr euch produktseitig hin entwickelt habt und auch noch hin wollt. Wir haben auch ein bisschen über den Markt gesprochen, dass der relativ voll ist, du aber auch eine Konsolidierung erwartest. Die Frage, die dann offen bleibt, ist, wie ihr ganz konkret damit umgeht und wo eure Geschichte als Unternehmen hingehen soll. Ich habe jetzt rausgehört, ihr habt so 2.500 Kunden.
Die Kunden zahlen irgendwas zwischen 100 und 1000 Euro im Monat wahrscheinlich für die Lösung. Das heißt, nach Adam Riese macht ihr irgendwas zwischen 3 und 30 Millionen ARR, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Magst du es ein bisschen enger eingrenzen, wo ihr da heute steht?
Ja, also wir sind jetzt, also nächster Milestone für uns und das Team sind die 10 Millionen ARR. Das heißt, wir sind da sozusagen am oberen Level siebenstelligen Millionen.
Ja. Also dann sage ich mal jetzt, ihr steht irgendwo zwischen 7 und 10. Als nächstes wollt ihr die 10 überspringen. Und wenn wir jetzt 5 Jahre vorspulen, wie sieht der Markt dann aus und wo steht ProLiance dann?
Ja, vielleicht auf den Markt. Ich glaube, es wird sich auf dem, sag ich mal, was wir jetzt einfach sehen in dieser Red Market von den ganz kleinen Unternehmen, die sich da drum prügeln, da werden wir sehen, das wird sich, glaube ich, weiter so entwickeln, das wird sich festsetzen für kleine Unternehmen, die sagen, hey, ich mache hier irgendwie ein bisschen Datenschutz, aber jetzt auch nicht so viel und ich brauche jetzt auch nichts, Informationssicherheit, Cyber Security und so, ist mir alles wurscht. Das heißt, ich glaube, werden auch weiterhin eine Daseinsberechtigung haben und wir werden uns dann noch weiter davon entfernt haben. Und auf der anderen Seite, was du schon angesprochen hast, es wird eine Konsolidierung geben bei den größeren Playern, die sich in dem Markt entwickelt haben, gerade auch mit dem Einstieg der Amerikaner in den Markt. Bis jetzt waren wir verwöhnt, weil Datenschutz jetzt nicht originär ein amerikanisches Thema ist, aber eben Informationssicherheit viel mehr, dass die Amerikaner hier sehr viel jetzt schon sehr laut sind, jeder Podcast gefühlt von denen gesponsert werden, von Venta und was weiß ich. Also insofern.
Venta war ja auch in unserem Podcast Anfang des Jahres mehrfach zu hören, ne? Das ist also genau. Kein Geheimnis, ja.
Genau,
also ich glaube auch schon bei uns.
Ja, ich glaube insofern, genau in diesem Bereich wird sich eine Konsolidierung ergeben müssen, weil du brauchst jetzt einfach mehr Firepower, du brauchst eine gewisse Größe, um diesen ganzen Shift produktseitig hinzukriegen, aber auch Go-to-Market-seitig, um in diesem Markt auch wirklich eine signifikante Größe weiter zu haben. Und ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass wir unseren Vorsprung nutzen können, den wir bis jetzt erarbeitet haben, dass wir den weiter ausbauen und einer der oder hoffentlich der größte Player in dem Bereich sein werden und uns jetzt die Amerikaner hoffentlich nicht die Krone streitig machen werden.
Alright, du bleibst aber, wenn ich es jetzt auch richtig rausgehört habe, in beide Richtungen offen. Du willst einen Marktführer aus Dach herausbauen. Aber wenn jetzt eine von den großen amerikanischen Plattformen kommt und sagt, wir würden euch gerne unter die Fittiche nehmen als europäisches Speedboat hier, dann wärst du da prinzipiell auch nicht abgeneigt.
Nein, tatsächlich, dieses zweite Thema haben wir für uns abgehakt. Da hatten wir ein paar Diskussionen vor 2 Jahren, als das, glaube ich, noch bei den Amerikanern noch so what's next Europa. Und das hat sich, da haben wir uns einfach jetzt entschieden, wir gehen jetzt Vollgas unseren Weg und ich bin jetzt mega heiß auf die zweite Phase von unserem Unternehmen mit Informationssicherheit da richtig Gas zu geben und dann noch ein zweites großes Standbein anzubauen und wirklich einen europäischen Player hier zu bauen, weil ich auch glaube, dass uns auch diese ganze amerikanische Müdigkeit, was da drüben passiert, gerade in unserem Core-ICP massiv in die Karten spielt. Also wenn wir Interviews führen, die mit dem Mittelstand bezüglich Informationssicherheit, dann hören wir halt die ganze Zeit, ja, ich will ja jetzt auch noch meine Informationssicherheit bei den Amis haben. Und man sieht ja auch, dass es in vielen anderen Bereichen, wie plötzlich Stackit, OH Cloud und so weiter, dass das plötzlich eine ganz andere Dynamik gewinnt. Und wir wollen hier einen ganz klaren europäischen Champion bauen, der in diesem Markt den Amerikanern sozusagen die Flagge zeigt. Und das besser lief es noch nie, da hat sich leider, muss man in dem Fall auch leider für uns, glücklicherweise für uns, leider für die Welt, hat sich da sehr viel verändert, ist nochmal im letzten halben Jahr für uns positiv.
Total. Wir sehen es übrigens auch bei der Zusammenstellung des Programms. Wir für den Artist Summit machen wir das ja sehr stark zusammen mit den Speakern, dass wir fragen, was treibt dich denn gerade um? Und wir sehen tatsächlich viel zum Thema, wie hole ich meine Daten wieder in-house? Wie behalte ich meine Datenhoheit? Wie kann ich eine europäische Cloud bauen? Wie robust ist die eigentlich gegen politische Einflussnahme von außen? Also ist tatsächlich ein Riesenthema. Ich freue mich auch auf die ganzen Masterclasses. Ich freue mich auch, wenn wir nochmal ein Update machen, Alex. Lass uns in 2-3 Jahren nochmal sprechen, wann die 10 dann gefallen ist und was die nächsten Schritte auf dem Weg zu 100 Millionen ARR sind, damit ihr hier ein Compliance-Unicorn aus Deutschland herausbauen könnt. Mich würde es freuen. Vielen Dank für das Interview. Bevor ich dich gehen lasse, muss ich natürlich noch die Frage stellen nach dem Restaurant-Tipp für die Artist-Community. In welcher Stadt würdest du uns denn was empfehlen und wo schickst du unsere HörerInnen hin?
Ja, gute Frage. Und muss sagen, da ich Münchner bin und ich probiere die ganze Zeit neue Sachen aus, also ich bin sehr experimentierfreudig. Und der letzte heiße Tipp, den ich geben kann aus meinen Besuchen, ist die Bar David hier in München. Kleine Bar/Restaurant, sehr kleine Karte, aber einfach eine geile Atmosphäre, frisch gezapftes Bier und so kleine Häppchen Roastbeef und solche Klassiker auf der Karte.
Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja?
Bar David.
Okay, cool. Nehmen wir auf, packen wir in die Shownotes. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview, Alex. Und dann sehen wir uns vielleicht bei Artist on Tour und dann hoffentlich spätestens beim Artist Summit im Oktober.
Absolut. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war's für heute. Morgen in 3 Monaten ist Artist Summit in Berlin. Wenn ihr immer noch nicht euer Ticket habt und Founder oder CXO seid, dann jetzt schnell bewerben. www.artist.net